was trinken Sie denn da? Das ist doch nicht etwa Limonade?
Doch, das ist Limonade.
Bitte stellen Sie das weg.
Pling, Jörn, guten Tag. Da sind wir mal
wieder. Guten Tag. Hi, endlich mal wieder.
Ja, endlich mal wieder. Was war da los?
Die Zuckergetränke warten doch alle auf uns. Unsere Fans da und draußen.
Ja, genau. Wie bei Thomas Gottschalk. hier. Komm.
Respekt.
Respekt. Alles kommt wieder. Gottschalk, TV Total, kommt alles wieder. Wir kommen.
Und Sinaiko kommt auch wieder.
Und Sinaiko ist auch wieder im Kommen, genau. Wir haben wieder ein schönes Interview gleich mit der Ina von Sinaiko, die ein neues Getränk rausgebracht haben. Und beim nächsten Mal, ja, wir haben lange nicht mehr gesprochen, ja, auch noch Geschichten aus dem Urlaub zu erzählen und so, aber das machen wir alles dann mal, würde ich sagen.
Ja. Heute ist nur ein bestimmtes Getränk dran.
Ja.
Und unser Gelaber müssen wir dann nochmal nachtragen.
Richtig. Ja. Und zwar, wollen wir es noch einmal sagen, bevor es losgeht, was heute dran ist?
Ja, im weitesten Sinne Sinaiko und im engeren Sinne Bild. Ja, wir trinken heute Bild.
Die Bildseele, genau, endlich mal hier. Zwischen Leber zwischen Leber und Milz passt man auf eine Bild.
Ja, richtig. Ja. Und wir sprechen mit Ina Nellissen von der deutschen Sinaiko GmbH, die ja bei uns im ersten Gespräch zu mir am Telefon noch gesagt hatte, Limonade ist mein Leben. Also, da hatte sie mich, also bei dem und hat dann gleich ich war gerade sozusagen irgendwie bei einem Termin und da hatte sie mich auf dem Handy erwischt und sie fing gleich an, ganz begeistert ihre Geschichten zu erzählen von diesem Herrn Bilz, der das erfunden hat, was wir heute trinken und was wir durchnehmen. Genau, da wird sie uns gleich noch schöne Sachen erzählen.
Genau. Also eine sehr, sehr nette, fröhliche Person. Nochmal jetzt vielen Dank und nochmal Entschuldigung wir hatten etwas technische Problemchen. Aber das ist ja immer so beim Podcasten, wenn man nicht direkt zusammensitzt. Naja, was soll's. Dann rein.
Ja, wir sind total happy, dass wir eine wahrscheinlich super interessante Person im Interview haben. Nämlich die Ina Nellissen von Sinaiko. Hallo Ina.
Hallo Jörn.
Genau, und Wolfram ist natürlich auch in der Leitung.
Hi Wolfram.
Hallo.
Und ich hatte ja mit dir schon mal so ganz kurz telefoniert und in diesem kurzen Gespräch war das ja schon für mich ziemlich ersichtlich, dass das, glaube ich, ziemlich spannend ist, mal mit dir zu reden. Natürlich über Sinaiko, aber auch vielleicht mal gucken, was sich so ergibt über Limonaden allgemein. Ich habe mir noch den Satz von dir im Ohr. Limonade ist mein Leben oder so ähnlich.
Zumindest mein Berufsleben.
Ja, okay, nicht dein Privatleben. Ja gut, können wir da noch drauf. Genau, dann hier nochmal vielen Dank für dieses Geschenkpaket. Das habe ich vorhin mal abgeholt aus der Packstation. Ein sehr reichhaltiges Paket mit ganz viel Bild, mit hier Jute-Tasche und einem wunderschönen, den finde ich richtig geil, so ein Holzträgergerät, so ein Holzkasten. Was ich besonders cool übrigens finde, ist, ich weiß, Wolfram, hast du schon gesehen, da ist ja an der Seite sogar ein Flaschenöffner.
Habe ich gesehen.
Das finde ich, sehr praktisch. Ja.
Ja, den könnt ihr hoffentlich in der Zukunft dann wunderbar einsetzen bei euren Limonadenverkostungen.
Ja. Und natürlich zwei Bilz habe ich hier stehen, nicht zwei Pilz. Und ich denke, Ina, du solltest einfach mal erzählen, vielleicht als allererstes mal, wer bist du eigentlich und was machst du so?
Ja, gerne. Ja, vorgestellt hast du mich ja schon. Mein Name ist Ina, ich bin Mitte 30 und ja, bin mein ganzes Berufsleben schon bei der Getränkegruppe Höfelmann. Hab während des Studiums wohl mal einen Studentenjob gehabt, der nichts mit Getränken zu tun hatte, aber ansonsten ist mein Berufsleben tatsächlich der Limonade und natürlich auch dem Mineralwasser verschrieben. Und ja, wir sind ja heute zusammengekommen, um uns über Bilz auszutauschen. Bilz ist ein Produkt aus unserem Hause, das auf eine sehr, sehr, sehr lange Historie zurückblicken kann. Wir sagen immer, Bilz ist eigentlich die Reise zum Ursprung aller Limonaden. Wir gehen über 100 Jahre zurück, wenn wir uns gleich über die Geschichte austauschen. Und es ist wirklich ein super, super spannendes Produkt.
Ja, Ich habe gerade mal noch schnell dieses bekannte Internet-Lexikon Wikipedia, hat man vielleicht mal von gehört, aufgemacht. Und da allein war ich schon echt total fasziniert. Ich hatte leider jetzt gar nicht so richtig genug Zeit, mich da weiter einzulesen. Aber ich glaube, da kann man sich echt, also wie du sagst, das ist tatsächlich irgendwie so zu den Gründungsstunden der Limonade, zumindest in Europa. Ich weiß nicht, wie hier mit Coca-Cola und so, wie das da aussieht. Aber dieser Herr Bilz, auch irgendwie eine sau interessante Person. Da musst du gleich vielleicht noch was erzählen. Ja,
genau.
Erzähl doch mal, genau, die Geschichte, umreiß das doch mal. Warum ist das so interessant und was hat es damit auf sich mit dieser Firma Bilz?
Ja, zunächst erstmal, du hast ja schon vorhin gesagt, Sinalco ist ja sozusagen die Mutterfirma, von der ich jetzt komme. Wir haben bei uns im Archiv ein Buch gefunden mit wirklich handschriftlichen Notizen von Anfang des letzten Jahrhunderts, wo genau beschrieben ist, wie damals denn diese Bilz-Seele hergestellt wurde. Und wir haben uns das angeschaut und wir haben gesagt, Mensch, das ist so interessant, da möchten wir einfach wirklich mal genauer hingucken und haben uns dann eben auf diese Reise gemacht, haben uns das Buch angeschaut und in mühevoller Kleinarbeit die Rezeptur herausgeschrieben, entwickelt. Das kann ich gleich auch alles nochmal im Detail erzählen. Mhm. Aber dieser Friedrich Eduard Bilz, um den es eigentlich geht, das ist wirklich eine super spannende Person. Der Friedrich Eduard Bilz ist 1842 geboren worden in Sachsen und er lebte in relativ ärmlichen Verhältnissen, sodass er relativ früh schon in die Lehre gegangen ist. Das war mit 14 und er hat eine Weberlehre gemacht. Das heißt, er hat den ganzen Tag lang in geschlossenen Räumen gesessen, wenig Tageslicht gehabt. Die Arbeitsbedingungen damals waren lange nicht so, wie wir die kennen. Das war wirklich teilweise grausam. Und das hat ihn halt wirklich nachhaltig geprägt. Er ist krank geworden, er hatte Lungenleiden, hatte Magenprobleme. Und das hat dann bei ihm irgendwo was ausgelöst. Also er hat sich dann angefangen, damit zu beschäftigen, wie kann er sich selber helfen. Und hat sich sehr intensiv mit ihm zugänglichen Material beschäftigt. Das war damals nicht so, dass es natürlich überall zugänglich war. Aber das, was er bekommen konnte, hat er gelesen, hat er studiert, hat sich in Naturheilvereinen angemeldet. Und ja, es gab damals zu dieser Zeit, in der auf der einen Seite die Industrialisierung ja wirklich in großen, großen Schritten fortgeschritten ist, die Menschen sind in die Städte gezogen, hatte er eigentlich eher den Gedanken, wieder zurückzugehen in die Natur. Also sein Wunsch war immer, er möchte im Einklang leben mit der Natur und er möchte sich selber helfen und er möchte den Menschen Anleitung geben, sich selber zu helfen. Und er hat dann irgendwann geheiratet, hat mit seiner Frau einen Kolonialwarenladen aufgemacht. Der ist richtig gut gelaufen, sodass er sich weiter engagieren konnte, in einem örtlichen Naturheilverein sich austauschen konnte. Ja, einfach die Dinge zusammentragen konnte. Und so war es dann, dass er wirklich aus verschiedenen Gelehrtenschriften, die ihm zugänglich waren, halt irgendwann selber ein Buch geschrieben hat. Und dieses Buch hat er dann 1888, also mit knapp 40 Jahren, veröffentlicht. Das hieß Bilz, das neue Heilverfahren, ein Lehr- und Nachschlagebuch für jedermann in gesunden und in kranken Tagen. Ja, und damit hat er wirklich einen Verkaufsschlager gemacht. Er hat das bis 1938 insgesamt über 3,5 Millionen Mal verkauft. Also er war ein richtiger Bestseller-Autor. Das Werk wurde in 12 Sprachen übersetzt und hat halt den Menschen damals einfach die Chance gegeben, sich mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen und auch Heilung zu finden.
Mhm. Ja, so ein Lebensreformer, ne? Also das
genau,
war ja
also das war
Zeit
wirklich so eine Lebensreformbewegung, nannte sich das damals. Und da war er schon einer so der Pioniere.
Ja, ich finde das total interessant, dieses Thema. Gibt es ja auch, also ich glaube, dieser Kellogg, von dem wir die Kellogg's Cornflakes kennen, der war da irgendwie, glaube ich, auch ganz groß. Gibt es einen geilen Film drüber, übrigens, weiß nicht, ob ihr den kennt, Namen fällt mir gar nicht ein, über diesen Kellogg's ziemlich schräge Figur. Und übrigens, in der Folge 32 haben wir das mal angesprochen, dieses Thema. Da hatten wir was über Rubicon Vimto und Rubicon, ich weiß nicht mehr, Sparkling irgendwas. Und da ging es, glaube ich, auch darum, da wollten Lebensreformer irgendwie so ein kräftiges Heilmittel erfinden. Und daraus ist dann irgendwie auch eine Limo geworden.
Ja, so ähnlich war es mit der Bilzbrause auch.
Ja, ja. Also das sollte sozusagen ein gesundes Getränk sein, ne? Als Alternative zum bösen Alkohol quasi.
Sicherlich. Also der Alkoholkonsum in den Zeiten war natürlich extrem hoch. Was aber auch damit zusammenhängt, was gab es an alkoholfreien Getränken wirklich? Ne? Also die Trinkwasserqualität war zu der Zeit jetzt ja auch nicht überall so exzellent, wie die heute möglicherweise ist. Die Leute hatten ja gar keinen Zugang zu Trinkwasser. Es wurde natürlich Milch getrunken oder Säfte wurden hergestellt. Aber in dem Sinne gab es ja auch nicht so viel Auswahl. Und Alkohol, historisch gesehen, war ja damals in Anführungsstrichen ein sicheres Getränk.
Ja.
Weil, ne, also man hatte da ja keine irgendwie mikrobiologische Belastung oder so. Aber natürlich wurde zu der Zeit extrem viel getrunken. Und gerade dann auch im Zusammenhang mit der Industrialisierung sind die Leute teilweise aus den Werken gekommen, sind zum nächsten Kiosk und haben sich da halt erstmal irgendwie ein Bier geholt. Und ja, der Gedanke war da halt irgendwo eine Abkehr vom Alkohol und ein alkoholfreies Getränk zu bieten, das darüber hinaus auch noch andere Vorteile für die Gesundheit bietet. Der Friedrich Eduard Bilz war halt davon überzeugt, dass aus den Früchten, das war ja eine Kombination aus heimischen und auch aus exotischen Früchten, dass da die Inhaltsstoffe halt dazu beitragen, dass sich der Mensch gesünder fühlen kann.
Kannst du was sagen dazu, welche Inhalte das waren? Also weiß man das?
Ja, ich weiß das sehr genau, weil ich ja dieses Fabrikationsverfahren, so nennt sich das, abgetippt habe. Die Geschichte ist auch wirklich spannend, das kann ich euch mal erzählen. Also wir haben halt bei uns im Tresor dieses handschriftliche Buch. Und das ist ein sehr großes Buch, großformatig, in einem Ledereinband. Und ja, irgendwann habe ich das dann bei mir auf dem Tisch gehabt. Wir haben uns entschieden, wir wollen diese Reise zum Bilz-Ursprung angehen, zu der Bilz-Seele. Ne? So heißt ja dieses Produkt, was ja wirklich auf das sich das Ganze reduziert, die Bilz-Seele. Und dann hatte ich dieses Buch und habe das aufgemacht und konnte das erstmal überhaupt nicht lesen. Das war handschriftlich in Kurrentschrift. Ich weiß nicht, ob ihr beiden fähig seid zu lesen. Ich habe jetzt tatsächlich das in Vorbereitung einfach nochmal aufgemacht. Das ist ja schon über 2 Jahre her, dass ich das damals abgetippt habe. Und jetzt nach 2 Jahren.
Sütterlin oder so, ne?
Ja, Sütterlin habe ich auch dann gegoogelt, weil ich immer dachte, es sei Sütterlin, aber das passt vom zeitlichen Ablauf gar nicht. Das kam ein bisschen später erst, aber die Sütterlin-Schrift hat sich ja aus der Kurrentschrift irgendwie abgeleitet.
Okay. Ja.
Ich konnte es am Anfang auf jeden Fall echt gar nicht lesen. Hinterher war ich darin ziemlich gut. Und so habe ich dann dieses ganze Fabrikationsverfahren abgetippt. Und selbst das war schon super spannend, weil da sehr, sehr, sehr detailliert beschrieben ist, wie haben die das damals eigentlich gemacht. Und es gab in dieser Fabrikation eine Winter- und eine Sommerkampagne. Also die haben sozusagen die Produktion gezweiteilt. In der Winterkampagne haben die dann die Südfrüchte, das waren hauptsächlich Apfelsinen und Zitronen, verarbeitet. Und im Sommer waren es dann Erdbeer, Himbeer und Ananassäfte. Und dazu gab es auch noch Traubensäfte, die eingesetzt worden sind. Und da steht dann wirklich total detailliert beschrieben, wie das denn gemacht wird. Dann werden von den Orangen erst die Schalen abgetrennt. Die werden in einem Bottich mit Alkohol angerührt, also so eine Art Destillationsprozess vermute ich. Ja, und da wird das super detailliert beschrieben. Also sind wirklich abgetippt, habe ich hier fast 15 Seiten, wie dann diese Bildseele hergestellt wird.
Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Was ist das mit dieser Seele? So hieß das Produkt damals, oder?
Ja, nein. Also Bildseele ist, heute würde man vielleicht Grundstoff sagen.
Ah.
Also Bildseele ist sozusagen das Konzentrat.
Essenz oder so, ne?
Oder die Essenz der Bilzbrause gewesen.
Okay, der hat das nicht so genannt, was er da verkauft hat, sondern das gehörte zum Produktionsprozess. Wir machen jetzt eine Seele.
Und das, was wir gemacht haben, ist halt, wir haben mit der Produktentwicklung halt diesen Prozess nachgebildet, so gut wir das mit den heutigen Möglichkeiten halt können. Also wir haben wirklich einen Bottich aufgestellt und Orangenschalen da reingepackt und das 10 Tage lang mit einem Holzlöffel gerührt. Das ist beim ersten Mal schief gegangen, beim zweiten Mal hat es geklappt. Aber so haben wir dann halt diese Bilzseele wirklich im Detail nachgearbeitet. Und die Bilzseele, die wir da nachgearbeitet haben, ist jetzt der Grundstock für die Bilzbeerenseele und die Bilzzitrusseele, wie ihr sie jetzt vor euch habt.
Okay, ja. Wolfram, wenn du noch was hast, sag, aber ich habe dann sonst noch, also wir sprechen ja hier von dem Friedrich Eduard Bilz, der ist ja in Sachsen geboren, ne? Ich habe mal geguckt, Arnsdorf bei Penich oder so.
Ja.
und ist auch in Sachsen gestorben, in Radebeul. In Radebeul, habe ich noch gesehen, ist sogar eine Schule nach ihm benannt, ich glaube eine Straße und so. Aber,
ja, in Radebeul hat er hinterher sogar ein Sanatorium aufgemacht. Ne? Also er hat, dieses Buch war ja 1888, das er veröffentlicht hat, und das hat er ja sehr, sehr gut verkaufen können. Und das hat ihm halt auch finanziell die Möglichkeiten gegeben, dass er seine Träume und Ideale weiter verwirklichen konnte. Und so hat er dann 1890 ein Grundstück gekauft in Radebeul und hat da dann nach und nach ein Sanatorium errichtet. Da hatte er zunächst Platz für 15 Betten, Gäste. Am Ende waren es über 200, die halt zu ihm gekommen sind und da nach seinen Lehren ihre Krankheiten auskuriert haben. Also das muss ein wunderschöner Ort gewesen sein. Morgens sind die barfuß über die Wiesen gestapft, haben gekegelt. Ja. Im Sommer gab es ein Wellenbad, das heute übrigens noch in Betrieb ist mit der Wellenmaschine von damals.
Echt?
Okay. Und Kegelbahn und Schlittschuhlaufen, also... Und das immer, also sein Gedanke war, Licht und Luft ist das Allerwichtigste. Und so haben dann kranke Leute bei ihm Kuren machen können und sind so hoffentlich viele ihrer Leiden losgeworden.
Ja, ja, wie gesagt, ne, das war echt eine große Bewegung. Ich war in Ascona diesen Sommer noch irgendwie, und da gibt es ja auch diesen Monte Verita, wo Hermann Hesse mit den ganzen anderen, ja, so Lebensreformer und Naturheilkunder und so nackt rumgesprungen sind durch den Wald und so. Dieses Haus gibt es immer noch. Ja, ist auch spannend, irgendwie diese ganze Bewegung, was da so los war.
Ja, Kneipp zum Beispiel ist ja auch ein Name, der heute noch geläufig ist. Ne? Der gehört auch in diese Bewegung rein.
Ah, okay. Ah ja. Ich hatte jetzt aber gesehen, dass die Hauptstelle von jetzt wiederum so Nalco in Detmold, glaube ich, ist oder war oder wie auch immer. War. Und da habe ich jetzt, war. Kannst du noch mal vielleicht sagen, wo gibt es da die Verbindung? Es gab ja auch noch einen zweiten Typen da bei der Entstehung. Ja.
Genau, das war der Franz Hartmann. Der war selber aus Detmold, und die beiden, also Franz Hartmann und Friedrich Eduard Bilz, haben halt gemeinsam diese Bilz Seele Bilz-Brause kreiert. Franz Hartmann war der, sagen wir mal, Geschäftsmann dahinter, der die betriebswirtschaftlichen Dinge im Blick hatte und sich um die Abfüllung gekümmert hat. Und Bilz war der natürlich seinen Namen gegeben hat, weil er hatte damals ja den Namen, und der halt die gesundheitlichen Gedanken dieses Getränk hat mit einfließen lassen.
Mhm. Und wie kommt es dann, ich weiß nicht, ob ich schon zu früh in diese Kurve einbiege, aber wie kommt es denn dann zu Sinalco?
Also der Erfolg von Bilz, von der Bilz-Brause, der war ja wirklich phänomenal. Die haben 1902 3 Millionen Liter verkauft. 1903 waren es schon 7 Millionen Liter. Und das nicht nur in Deutschland, sondern die haben exportiert in die fernsten Länder. Dann 1904 waren es 25 Millionen Liter. Und da kam irgendwann die Problematik auf, dass es zu Kopien kam von der Bilz-Brause. Okay. Und um eben einen richtigen Markennamen eintragen zu lassen, schützen zu können und sich da auch von diesen ganzen Plagiaten abzusetzen, hat man dann nach einem anderen Namen gesucht. Und der ist dann damals in einem Preisausschreiben entstanden. Sinalco, Sine, Alkohole, ohne Alkohol.
Ach, daher kommt überhaupt der ganze Sinalco-Name. Das wusste ich. Mhm.
Wann war das ungefähr? Was hast du
1905.
Gesagt? Ach so, früh schon. Okay, wow. Mhm. Das ist echt eine alte Marke, ne? Unglaublich, über 100 Jahre, ja. Was wollte ich? Ach so, du hast mal noch gesagt, in diesem kurzen Gespräch, was wir hatten, dass er, also dass jetzt wiederum der Herr Bilz befreundet war mit Karl May. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
genau. Also Karl May und Friedrich Eduard Bilz, die haben eine lange, lange, lange Freundschaft und sind sogar nebeneinander begraben in Radebeul bei Dresden.
Sehr witzig.
Es gibt auch Fotoaufnahmen von einer Hochzeit, wo die beiden nebeneinander sitzen, und die Frau von Karl May war auch bei Herrn Bilz im Sanatorium und hat da, ich glaube, eine Grippe auskuriert. Also darüber haben die sich kennengelernt, und dann hat die beiden auch wirklich eine enge Freundschaft verbunden.
Ja, und ich habe irgendwie noch gelesen, Bilz war Gesellschafter von einer Firma, die wiederum Filme für Karl-May-Stummfilme oder die Karl-May-Stummfilme produziert hat. Das finde ich auch eine lustige Verbindung irgendwie. Also
wahrscheinlich hatte er die monetäre Unterstützung
dann. Ja, das habe ich mich gerade gefragt. Was du, die Zahlen, die du genannt hast, sind ja echt irre. Also gerade für diese Zeit, so Anfang 20. Jahrhundert, so viel Limonade zu verkaufen oder diese Seele da. dann müssen die doch auch unglaublichen Einfluss so auf die Gesellschaft gehabt haben, oder nicht? Also ist doch oft so, dass so riesige Filme, wenn die dann in ganz viele Länder exportieren und so groß werden, dass sie dann irgendwelche Stiftungen haben und so. Aber ich habe da jetzt nichts irgendwie gefunden oder so, ne? Also, weiß nicht, muss ja auch nicht so sein, aber
also gut, da kann ich dir nicht wirklich was zu sagen. Also ich glaube, der Bilz hat wirklich das Geld, was er gemacht hat, da wieder in dieses Sanatorium eben investiert, in seinen Traum.
Mhm. Und was mir auch wieder einfiel, ist das, was wir alle kennen, das war mir gar nicht mehr so im Bewusstsein, ist 1979 haben die dann diesen Jingle rausgegeben, den jeder kennt. Wolfram, du weißt wahrscheinlich, was ich meine.
Die Sinalco schmeckt.
Ja, also, genau. Ja. Der Flohwalzer. Krass, ich hatte das gar nicht mehr, aber seitdem ich das jetzt vorhin gelesen hatte, vor einer halben Stunde so, habe ich es natürlich als Ohrwurm.
Das geht jetzt auch erstmal nicht mehr weg.
Ja, sehr, sehr spannend. Also das heißt, die hatten im Grunde aber nur eine Sorte, so, ne? Also wir machen hier
genau, das war damals eine Sorte. Ja. Okay. Ja, und dann hat sich, klar, Sinalco hat sich weiterentwickelt. Mittlerweile gibt es unzählige Sorten und Sinalco wird natürlich auch nicht mehr hergestellt wie die Bilz Brause 1902, das ist natürlich klar. Aber deshalb haben wir uns eben damit beschäftigt, nochmal zu den Ursprüngen zurückzugehen, weil wir es eben so spannend fanden und wissen wollten, wie hat es eigentlich damals geschmeckt und wie können wir das halt in ein Getränk übersetzen, was in die heutige Zeit passt. Und ja, da kam einfach der Gedanke, dass wir natürlich da auf kontrolliert ökologische Zutaten setzen. Bilz wird genauso wie Sinalco mit natürlichem Mineralwasser abgefüllt. Und ja, das Getränk von damals haben wir eben in die heutige Zeit übersetzt und geholt.
Genau, also mir war aufgefallen, es ist ja anscheinend in der Zwischenzeit war es ja in Vergessenheit geraten. Ne? Also Anfang, also so von 1900, weiß ich nicht, 5 oder 7 aus der Zeit, von der du gerade erzählt hast, bis 100 Jahre später war es weg.
Ja, oder? Genau.
Also weil, ich meine, Sinalco kennt man ja so durch die klassischen Sorten, irgendwie hier Cola, Zitrone, Orange, hat ja auch, glaube ich, ein Misch, das klassische Cola-Orange-Mischgetränk, also gibt's ja alles, aber die Bilz-Seele ist neu. Also es hat ja auch, genau, so einen fruchtigen Einschlag. Weißt du, warum das in Vergessenheit geraten ist, wenn das so eigentlich sehr gut lief?
Ich denke, dass das einfach damit zusammenhängt, dass zum einen der Erste Weltkrieg dann vor der Tür stand. Der hat natürlich für Bilz selber einiges geändert und sich dann Sinalco einfach anders weiterentwickelt hat.
Ja.
Und ja, letztendlich.
Also ich fand es jetzt nämlich ganz neu. Aber dabei ist es eigentlich sehr alt.
Ja, aber das Schöne ist ja, also der Geschmack von Bilz. Habt ihr beide Sorten schon getrunken?
Ich habe
vor langer Zeit mal, ja, aber jetzt aktuell nicht mehr, nee.
Der ist ja schon besonders, ne? Also wir wollten ja nicht die 10. klassische Limonade haben, weil wir wollten ja schon auch das Besondere von früher mit rüberbringen. Und ich denke, das ist uns auch wirklich absolut gelungen, einfach durch auch die Gewürze, die enthalten sind, so wie sie auch in dem Fabrikationsverfahren von 1902 beschrieben sind, die sind ja eigentlich gar nicht so aus der heutigen Zeit.
Ja.
Ich finde es auch witzig, dass ihr habt ja dann ein Foto von dem Herrn Bilz obendrauf und das ist ja wirklich der originale Hintergrund dieses Getränks. Es gibt ja so andere Limonadenhersteller, die packen da irgendwie ein Bild von irgendeinem Menschen drauf, ein altes Porträtfoto und keiner weiß so richtig, wer das eigentlich sein soll. Und sollte den Anschein erwecken, man wäre ein Traditionsgetränk.
Was aber bei euch diese Rauch, ne? Euer Rauch oder Rausch, die da so ein Karl Ranseier drauf haben.
Ja, oder Thomas Henry, glaube ich.
Richtig, Thomas Henry auch, ja.
Den gab es ja auch wirklich schon, aber bei euch ist ja halt wirklich der Erfinder dieser Limonade drauf.
Der Urvater himself sozusagen.
Ja.
Genau, und auf dem Etikett unten seht ihr auch das Sanatorium.
Ah, das ist das
Sanatorium. Ah, links.
Das,
ah,
okay. Das steht heute noch in Radebeul bei Dresden jetzt und ist unter Denkmalschutz. Also man kann das besichtigen und dahin fahren. Und in der Mitte ist ja dieser Bildschriftzug mit dem Kelch und mit den Schmetterlingen. Und dieser Kelch ist wirklich auch schon direkt von Anfang an dabei gewesen. Und damit wollte man damals so ein bisschen symbolisieren die Wertigkeit des Getränkes. Das ist ja fast wie eine Art Champagnerkelch, ne? Also weg wieder vom Alkohol. Auch alkoholfreie Getränke können etwas Besonderes sein. Und für jetzt die ja, Wiederbelegung von Bilz haben wir diesen Kelch ja auch mit umgesetzt. Also wir bieten den ja auch an für die Gastronomie.
Ja, habt ihr eben, uns auch zugeschickt, ja.
Ja.
Genau, das ist jetzt ein interessanter Punkt, genau, wo du gerade sagst, Champagner. Also bei mir ist es jetzt auch länger, also mit Absicht ist es länger her, dass ich die Bilz getrunken habe. Und ich hatte auch damals, weil ich wusste, dass wir das verpostcasten wollen und dann soll das Erlebnis natürlich frisch sein, hatte ich auch nur ein bisschen genippt. Aber tatsächlich hatte ich den Eindruck, oh, das ist was Besonderes. Also weil es hat mehr Geschmacksfacetten als jetzt eine klassische Limonade. Und vor allem, also ich hatte tatsächlich überhaupt kein Hintergrundwissen. Ich wusste nicht, ist es alt, ist es neu. Ich wusste nichts. Ich habe einfach probiert. Und meine erste Idee war so, oh, da versucht jemand eine Limonade herzustellen, die im Grunde schmeckt wie ein Cocktail.
So, also. Stimmt, das hast du gesagt damals. Ja, ja.
Also, genau. Also das war so meine erste persönliche spontane Reaktion, dass ich dachte, okay, das hier ist der Versuch eines Cocktails in Limonadenform. Natürlich ohne Alkohol und so, aber das passt jetzt ein bisschen zu dem, was du sagst, hier Champagnerkelch und so. Also das war wirklich so mein Eindruck, weil ein Cocktail schmeckt ja auch, naja, schmeckt natürlich im besten Fall irgendwie süß und lecker und, aber auch, in verschiedenen Phasen hat man vielleicht andere Geschmäcker im Mund. So.
Ja, du hast einfach andere Facetten, dadurch, dass ja auch Gewürze im Getränk enthalten sind. Ne? Es ist ja nicht nur Fruchtsaft oder Fruchtaroma, sondern es ist ja auch, es sind Spuren von Vanille, von Tonkabohnen.
Genau. Da ist richtig, richtig was drin an Geschmack.
Ja.
Ja.
Jetzt kriege ich aber auch Bock, das aufzumachen. Ina, hast du es eigentlich auch da bei dir?
Ja, oder? Klar. Ich habe es direkt vor mir stehen, inklusive Öffner und Kelch.
Sehr gut. Ja, den Öffner habe ich ja auch. Tatsächlich ein Holzflaschenöffner von euch. Irgendwie geil. Ja, Wolfram, wie sieht's aus? Sollen wir direkt mal aufmachen? Oder?
Ja, ich habe jetzt keine da, weil ich dachte, wir... Aber ich kann die holen.
Ja.
Ich kann sogar beide holen. Ja, also, wieso haben wir denn jetzt eigentlich zwei Sorten?
Weil wir uns überlegt haben, dass wir halt einfach verschiedene Geschmäcker haben in der Zielgruppe und wir haben einmal uns entschieden, dass wir da in ein rotes Getränk gehen. Also da haben wir ja Beeren drin, Erdbeeren, Trauben, Himbeeren und einfach nochmal eine klassische Zitrusvariante.
Ja.
Aber beide eben auf der Seele basierend.
Okay, nee, dann hole ich die jetzt. Unterhaltet ihr euch? Ich bin in einer Minute wieder da, ja?
Ja, okay. Also was ich mich gerade noch gefragt habe, dieses Haus, was da abgebildet ist und du sagtest, das steht noch. Was ist denn da jetzt drin heute?
Da sind, glaube ich, zum Teil einfach, das ist das umgebaut in Wohnungen.
Ah ja, okay.
Also ja, da aber es steht unter Denkmalschutz.
Okay, ist kein Sanatorium, hat doch nichts mehr mit Sinalco oder Bild zu tun, sondern einfach ein historisches Gebäude da in Radebeul. Ja.
Aber also tatsächlich in Radebeul ist der Kult um Bilz auf jeden Fall noch allgegenwärtig. Ne, also das Bilzbad ist noch in Betrieb. Es gibt Vereine, die sich mit der Historie von Bilz beschäftigen, Wanderwege. Also die sind sehr umtriebig, was den Friedrich Eduard Bilz angeht.
Wenn man heute, wie sagt, ich habe Bilz getrunken, dann versteht ja eigentlich fast jeder erstmal Pilz. Ich habe mir einen Bilz gekauft. Was meinst du, ist das damals auch so ein bisschen Absicht gewesen? Man wollte ja gegen den Alkohol was stellen, dass man gesagt hat, wie heißen jetzt tatsächlich so wie der Erfinder Bilz und nicht irgendwie, ja, man erfindet nicht einen anderen Namen. Meinst du, das hat irgendwie den Hintergrund oder?
Palimpalim, ich war wieder da.
Ah, okay. Oder war das Wort Pilz damals, so Pilsener Bier oder so, vielleicht damals noch gar nicht so bekannt? Das weißt du vielleicht auch gar nicht
das,
so.
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich glaube einfach, Bilz ist halt der Name von Friedrich Eduard Bilz. Und das war derjenige, der damals einfach auch die Bekanntheit hatte. Und auf die hat man ja auch gesetzt.
Und Wolfram, hast du gleich deinen Sektkelch mitgenommen oder trinkst du auch aus der Flasche?
Ich trinke natürlich aus der Flasche. Also es ist ja schon noch eine Limonade, ne? Wollen wir
Ja, aber der Kelch, der trägt natürlich dazu bei, dass sich die Aromen noch besser entfalten können.
Ja, das daran glaube ich mittlerweile auch. Ja, ja. Also bei Whisky zum Beispiel, ne, wenn du mit Whisky-Kennern sprichst, die sagen das ja auch, dass die Form des Glases jetzt nicht ganz unwichtig ist. Und keine
Das ist selbst bei Wasser nicht unwichtig.
Echt? Okay.
Ich bin übrigens auch Wassersommeliere. Falls ihr irgendwann auch mal einen Mineralwasser-Podcast machen wollt, können wir auch noch mal zusammenkommen.
Ja, witzigerweise habe ich vorhin auch gesehen, dass Fachinger wohl auch zu Sinalco gehört. Und das ist das Mineralwasser, was wir hier immer trinken. Also das ist das Lieblingswasser von Carla. Und ich trinke es auch sehr gerne. Ist lustig. Also sonst gehört zu Sinalco nicht so viel, glaube ich. Ne? Das sind diese ganzen Limus und dieses Fachinger, aber oder habe ich irgendwas vergessen?
Ja, also Sinalco gehört ja zur Getränkegruppe Hövelmann und hier in gerade in Nordrhein-Westfalen haben wir auch viele regional vertriebene Mineralwassermarken. Also Rheinpfalzquelle ist euch sicherlich auch ein Begriff.
Ja, natürlich.
Ja, okay. Ja. Ja, wir sprechen ja eigentlich über Bilz, aber natürlich finde ich Sinalco auch irgendwie spannend. Zum Beispiel, was ich nicht wusste, ist, dass das in rund 50 Ländern mittlerweile vertrieben wird, außer in der Schweiz. Aber dass es in der Schweiz hergestellt wird, habe ich das so richtig gelesen? Oder?
Nee, also das ist historisch bedingt, ist es so, dass in der Schweiz die Markenrechte verblieben sind, als die irgendwann mal weiterverkauft worden sind. Deshalb ist die Schweiz relativ autark in ihrem Auftritt. Die produzieren und vermarkten da auch Sinalco, auch recht erfolgreich.
Ach so, okay, bei Wikipedia stand irgendwie was.
Da geht es dann um die Markenrechte.
Verstehe. Glaube ich. Ah, okay. Ah ja.
Müsste ich den Wikipedia-Artikel checken, aber ich denke, es geht um die Markenrechte.
Ja.
Aber wir sprechen ja über Bilz. Und ich habe jetzt hier auch die Rote in der Hand. Ich weiß nicht, was wollen wir zuerst trinken?
Ich habe auch Beine in der Hand und mir fällt auf, also es ist richtig, es ist Bodensatz da, was ja auch ein gutes Zeichen ist und dafür spricht, dass da wirklich auch echte Früchte so ein bisschen drin sind.
Aber bei 10% Frucht lässt sich das nicht immer ganz vermeiden.
Ich finde das gar nicht schlecht. Also im Gegenteil, ich finde das mittlerweile gut, weil ich eben weiß, okay, hier erwartet mich tatsächlich ein was Fruchtiges. Ich gucke jetzt ja gerade drauf, ich habe die grüne in der Hand, guck noch mal hinten auf die Zutat, genau, Früchte, Gewürzaroma, Kürbis, Konzentrat aus Kürbis und Apfel und ja gut, Pektine.
Ja, okay. Da geht es ums Färben, ne? Also dass man eine natürliche...
Mhm. Okay, also der Kürbis kommt jetzt hier geschmacklich nicht zum Tragen.
Nein.
Ja gut, das ist gut.
Kürbis ist Orange, Zitrone, Fall. Traube, Ananas... Das ist schon, das ist schon ordentlich. Zitronensäure, natürliches Früchte, Gewürzaroma, färbende Konzentrate. Okay, ja, genau. Alles klar. Ja, das klingt sehr spannend. Ich habe jetzt gerade auf der roten geguckt, da auch halt Traube, aber auch Himbeere, Zitrone,
und
Ananas.
Erdbeere.
Mm, ja, Erdbeere. Ja. Mm. Ich liebe Erdbeere.
Ja, aber du liebst aber auch Himbeere.
Ich liebe auch Himbeere, ich liebe auch Mangro. sagt an, welche soll es sein?
Bei mir ist das egal. Vielleicht dann zuerst.
Ich fange mit der Beerenseele an.
Jawohl, dann die Beerenseele zuerst.
Oh.
Genau.
Oh, das riecht echt. Es riecht sehr lecker. Und ich habe wieder diese Assoziation von einem Cocktail. Mm. Also tatsächlich.
Es riecht echt lecker, ja. Nach Waldbeere oder so.
Oh, ich sagen muss, also ich trinke keinen Alkohol, ich bin kein großer Cocktail-Experte, wenn, dann trinke ich immer die ohne, ne? Also die Sinalco. Aber die sind ja auch mal fruchtig und. Na, dann nehmen wir doch mal ein Stückchen, was?
Ja, ich bin schon dabei.
Prost! Mm.
Ich auch. Cheers.
Prost.
Wenn man dann nämlich dieses Kelchglas vor sich hat, dann steigen auch die Kohlensäureperlen so wunderbar von unten nach oben.
Okay. Ja, oh, mega lecker. Mir fällt gerade auf, ich habe sie noch nicht getrunken gehabt. Das muss ich irgendwie verwechselt haben. Ich glaube, an den Geschmack hätte ich mich erinnert. Das ist super. Wie soll ich das sagen? Es ist so zärtlich fruchtig. Es haut einen nicht so um. Es überfährt einen nicht so mit irgendeiner krassen, strengen Süße. Wie gesagt, es sind 7 Bricks. 7% Zucker. Also 7 Milligramm.
7 Gramm. So heißt 7 Gramm.
7 Gramm.
7 Gramm.
Immer 100 Milliliter.
Ja, genau. Also das ist das zählt dann schon quasi als Limonade. Aber es schmeckt nicht pappsüß oder so. Es ist so, ja, also als erstes fällt mir so ein, ist so eine zärtliche Süße. Und ich finde es richtig lecker. Also echt gut. Und dieses Beerige kommt am Schluss dann so. Mhm.
Und dann kombiniert mit einer feinen Säurenote. Also das Süße ist nicht überlagernd, sondern gerade so im Nachgang, im hinteren Zungenbereich merkst du dann auch die Säure. Mhm.
Und ich sage immer gerne als Kriterium, wenn wir hier was trinken, ob es mir gefällt oder nicht, wie ich das selber rauskriege, dieser Effekt, stelle ich die Limo eigentlich so intuitiv wieder weg, auf dem Boden hier oder so, oder halt behalte ich sie in der Hand und ich will immer weiter trinken und den Effekt habe ich auf jeden Fall. Das ist mehr so eine unbewusste Sache, dass irgendwie das Gehirn sagt, oh, das war gut, mehr davon. Gefällt mir voll gut und das macht mich voll neugierig auf die Zitrusseele, aber gut.
Also ich finde es auch, ich finde es sehr lecker vom Geschmack her. Ich würde mir aber wünschen, dass das insgesamt etwas stärker ist. Also nicht süßer, sondern mehr von dem, also gerade weil der Geschmack so lecker ist, könnte ich mir den noch ein bisschen einfach irgendwie stärker vorstellen.
Also ein Mehr von der Seele sozusagen.
Ein Mehr von der Seele, genau. Also bisschen mehr, einfach einen Schuss Seele mehr rein, wenn
wünschen wir uns das nicht alle.
Ja, könnte schon ein gesellschaftliches Statement sein, ne? Wir brauchen mehr Seele.
Wir brauchen mehr Seele, ja.
Definitiv.
Da habt ihr doch schon einen neuen Werbespruch.
Wir wollen unsere Seele verkaufen. Ist der, oh. Der Instagram-Post zum Shop.
Ja, unsere Seele
verkaufen. Habt ihr wirklich? Habt ihr gemacht?
Ja.
Ah, gut. Also okay. Also was finde ich ganz geil. Wir wollen unsere Seele verkaufen.
Ja, das ist lustig. Über das Wort Seele habe ich bei der Gelegenheit auch wieder nachgedacht. Das ist mir, also natürlich, man kennt es so als dieses, ja, was ist es, also ne, dieses metaphysische Ding, was im Menschen drin steckt oder auch nicht. Also weiß man nicht so richtig. Und mir ist es aber auch schon mal bei Brot begegnet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt mindestens eine Kette, die verkauft sogenannte Seelen. Das sind so, das ist aus Weißmehl, das sind so längliche Leiber. Im Grunde ist es ein Weißbrot, in das noch Dinge reingebacken werden. Zum Beispiel mochte ich am liebsten die Peperoni-Seele. Also da waren irgendwie so reichlich Peperoni-Stücke mit in den Teig gebacken. Und da gab es irgendwie, dann gab es noch eine mit Oliven und so. Ja, wieso heißt das jetzt hier Seele? Aber das
sind so ein Seelenverkäufer.
Man konnte es mir nicht erklären, weil es hatte jetzt nichts mit der Essenz von Brot zu tun oder so. Also das nun nicht.
Ja, wahrscheinlich sprachgeschichtlich irgendwie im Hintergrund. Ne? Seele heißt ja auch, glaube ich, irgendwie in der Industrie oder im Handwerk ja auch noch manches, glaube ich. Was weiß ich, mir fällt es jetzt nicht ein, aber ja.
Wahrscheinlich übrigens, ist die Seele auch irgendwo ein Maß, ne? Im Handwerk ist immer alles klar. Ja, eine Seele, das sind 3,5 Ellen.
Ich vermute eher, dass Seele so sprachgeschichtlich sowas bedeutet, wie der innere Kern oder so.
Ja, aber oder das eine Zurückbesinnung auf das Wesentliche.
Ja, genau, sowas, ja. Übrigens, wo wir schon bei diesen Berufen sind, bei den alten Berufen, ich habe ja beim Wikipedia-Artikel bin ich ja gleich über das Wort Webmeister gestolpert. Da dachte ich, okay, damals gab es schon Webmeister, aber es ist natürlich der Webmeister.
Ja.
Der hat, glaube ich, der Bilz hat die Tochter eines Webmeisters geheiratet oder so.
Ja, genau. Und der war spendabel und hat dann auch noch das Haus gekauft für den Kolonialwarenhandel. Also eigentlich hat der indirekt mit ermöglicht, dass Bilz sich entfalten konnte.
Ah ja, okay.
Als Lebensreformer.
Aber ich komme auch gerade hier gar nicht über das Bild drüber hinweg. Das ist lustig. Also man hat das Gefühl, irgendwie Männer, die was darstellen wollten, mussten damals alle gleich aussehen. Ne? Mussten alle irgendwie die gleiche Brille haben. So diese etwas kleine, runde, ein Bart und ein Schnurrbart. Ja. Weil ich weiß, ich habe jetzt Bilder von Karl May nicht mehr im Kopf, aber hatte der nicht einen ähnlichen Bartschnitt und die Brille auch und so?
Ja. Es gibt, also auf dem Foto, wo die nebeneinander sitzen, eindeutig der gleiche Stil.
Und sind alles schon Hipster diese, gewesen damals.
Diese Physiker, Chemiker und
richtig,
und
diese ganzen
Maschinenbauer.
Ja.
Die,
das sind auch alles
Max, Physiker Max und Planck Chemiker. Und so. Ja.
Gut, aber jetzt, Herr Bilz war ja auch in dem Sinne auch so ein bisschen Wissenschaftler, ne? Also, oder könnte man Arzt?
Naja, war er ja Autodidakt. Er hat sich das ja alles selber beigebracht und er war kein wirklicher Mediziner.
Okay, aber wenn er hier so ein Sanatorium, wenn das so sein
ja, so Naturheilkunde war. Halt, ne? Naturheilkunde, ja. Was damals so in war, dann ja, zurück zur Natur und ja. Und sollen wir gleich die nächste oder?
Ja.
Also ich habe mir gerade das Foto mal aufgemacht von Karl May und Friedrich Eduard Bilz auf der Hochzeit. Also die beiden sehen sich schon ähnlich, obwohl Friedrich Eduard Bilz einen, sagen wir mal, der Bart ist rauschiger.
Der Karl May hat
stimmt.
Ein bisschen
weniger Bart. Der hat nur einen Schnurrbart, ja, ne? Ja.
Ja.
Oh, können wir das Bild kriegen? Dann können wir das mit.
Nee, das ist bei Wikipedia. Ich hab's,
ah, okay, du hast das schon.
Ja auch,
alles klar.
Ich hab's ja auch gerade auf, ja. Die beiden Damen übrigens sehen, können auch irgendwie Zwillingsschwestern sein. Genau dieselbe, ja, fast dieselbe Frisur, dieselben Mantel. Nee, nicht ganz. Aber so war das halt damals. Ja.
Gab nicht so viel Auswahl.
Also ich würde gerne hier nochmal.
Ne?
Ja.
Es gibt übrigens auch von dem Grab von Friedrich Eduard Pilz kann man auch ein Bild finden. Und auf seinem Grabstein steht, die Natur war mein Leitstern. Also er hat sozusagen den Gedanken, den er der Zeit seines Lebens hatte, auch mitgenommen. Das finde ich auch ganz schön. Okay.
Ja. Hier steht ja auch Bio-Limonade drauf, ne? Sehe ich gerade. Mhm. Ah, genau. So ein Ökosiegel hat es auch und so. Ja.
Na klar.
Das heißt.
Na klar.
Ja, heutzutage.
Kann man ja nicht Bio draufschreiben.
Ja, ja.
Ja, das
ist eigentlich schon zertifiziert.
Ja, also da, das, genau, das haben wir in der Sendung auch schon mehrfach festgestellt, dass einfach die Ansprüche an Limonaden über die Jahrzehnte gewachsen sind. Gerade was so Nachhaltigkeit und ja, möglichst biologische Herkunft und am besten natürlich auch faire Zutaten, wenn es schon welche aus von weit weg sein sollen und so. Und ja, da muss man schon einiges.
Das Gebinde ist natürlich auch ein großes Thema, ne? Wir sind jetzt mit den Bilzprodukten sind wir in einer Mehrwegflasche, in einer Glas-Mehrwegflasche.
Genau,
die ja von verschiedensten Unternehmen genutzt werden kann. Also es ist ja eine Pumpflasche. Und im Kasten, wenn man jetzt eine Kastenware kauft, sind die Produkte in dem grünen Kasten. Das ist auch ein Gebinde, das von verschiedenen unabhängigen Marken miteinander genutzt werden kann. Aber das unterstreicht einfach auch nochmal den Gedanken eben von dem ganzen Mehrwegsystem.
Das ist der 24er Kasten oder der 20er?
24.
Der klassische Bierkasten. Ne? Das finde ich sehr gut, zumal ich mich meine zu erinnern, dass die Nalco viele Dinge in so einer eigenen Flasche verkauft. Ne?
Ja, aber auch mehrwegorientiert.
Schon mehrwegorientiert, aber gibt es da irgendwie die Überlegung, vielleicht allgemein auf diese Flasche umzusteigen?
Nee, also das ist ja schon Teil der Markenidentität von Sinalco, diese Facettenformflasche.
Ja. Ja, na gut. Aber hier ist ja immerhin mal das ein erstes Produkt. Dann erst mal probieren, was?
Stimmt, ich habe noch gar nicht aufgemacht. Also hier den Bodensatz mal ein bisschen aufgeschüttelt.
Oh, auch sehr lecker. Also auch sehr, ja, facettenreich. Und witzigerweise, bei der, ich probiere nochmal. Also bei der ist mir genug Seele drin. Bei der Biere hätte ich ja gerne einen Schuss mehr. Aber die hier finde ich, die kann so bleiben.
Aber ich meine, bei der Bärenseele, gerade bei so Erdbeere, Himbeere, ne, da muss man schon aufpassen. Zu viel ist auch sehr schnell polarisierend.
Ja, zumal die Beeren, die also da kann man, das kann schnell sein, dass eine Beere die anderen zu sehr dominiert, ne?
Genau. Also wir haben das schon in verschiedensten Ausmischungen auch durchverkostet. Das war für uns die perfekte Dosage.
Okay.
Aber dafür, dass sie Zitrusseele heißt, da ist es bei mir eigentlich fast wieder umgekehrt. Also da würde ich, wenn ich es jetzt nicht kenne und aufmache, eher nochmal so einen sauren Kick erwarten. Also irgendwie was Zitroniges oder so. Aber auch da hält die sich halt echt sehr zurück, was ja okay ist. Aber ich glaube, da würde ich von der Erwartung her, glaube ich, eher nochmal so einen Zitronengeschmack irgendwie erwarten.
Aber die, also
ja, du hast halt durch Ananas und Traube natürlich auch nochmal die Fruchtsüße.
Ich finde das
überhaupt Ananas. Also ist echt
Ananas.
Ja, sag.
Nee, also ich wollte sagen, tatsächlich bei mir ist nur nach einem Schluck, wenn der so runtergeschluckt ist, dann sagt der Mund sofort, ja, jetzt hier, gib mal mehr davon. So, also ein bisschen so dieser Effekt wie bei Schokolade, ne? Das, den finde ich sehr lecker auch. Auch dass das so lange, also der Geschmack bleibt lange im Mund. Das ist ja dieser Effekt, für den wir, glaube ich, hier auch im Podcast insgesamt eigentlich noch ein Wort suchen. Dass man das runterschluckt und es auch dann noch lange nachschmeckt. Ich habe das immer sehr gerne und das ist für mich auch immer ein gutes Zeichen. Das haben wir bei verschiedenen Colas, die wir ausprobiert haben, kann man da einen klaren Unterschied sehen. Bei manchen schluckt man runter und dann ist es auch weg. Und andere hat man noch Minuten später geschmacklich so ein bisschen auf der Zunge und auf dem Gaumen.
Ja, anhaltend würde ich das beschreiben. Anhaltendes Gefühl.
Mhm. Ja.
Ja. Online das auch.
Also bei dir ist, wenn ich das so raushöre, die Zitrus so leicht vorne oder so?
Ja, also schwer zu sagen. Ich glaube, die Beere wäre vorne, wenn sie etwas kräftiger im seelischen Bereich wäre. ja, also
zum Seelenklemmen.
Vom Geschmack her finde ich beide lecker. Und die Beere könnte, also ist mir etwas zu schwach, so in einer. Aber ja, genau, also wenn die Beere sollte ein bisschen stärker, dann wäre sie vorne. Und so ist, ja, ist die Zitrus ist ein bisschen vorne. Doch, hast recht.
Die muss nochmal zum Seelenklempner. Die Beere.
Ja, aber wenn meine Stimme auch zählt, ich bin ein Fan der Bärenseele.
Ich wollte es gerade sagen, bei mir ist die Beere leicht vorne. Das ist bei mir, ja, doch, also einfach vom Geschmack her, so, ob das jetzt stark oder schwach ist, also vom Geschmack her gefällt mir die leicht besser. Doch, muss ich sagen. Und intuitiv greife ich auch immer wieder zu der, also zu der roten. Oh ja, jetzt habe ich
so. Ja, die rote ist bei mir auch schon fast leer, was aber auch damit zusammenhängt, dass wir mit der angefangen haben. Ist denn dieses Seelenkonzept, lässt sich das noch auf weitere Sorten ausdehnen und ist sowas geplant?
Also aktuell ist es nicht geplant, aber denkbar ist es auf jeden Fall.
Weil wir würden ja gerne noch eine Exotikseele mit Mango und Maracuja haben, ne?
Ja, dass ihr Mango-Fan seid, habe ich schon, glaube ich, in den vorherigen Podcasts so rausgehört.
Und Maracuja
habe ich auch mal gehört, ja. Das, ja, du nehme ich gerne mit auf.
Exotikseele.
Die exotische Seele.
Oder die Seele der Karibik oder so, die Seele der Südsee. Ja, da lässt sich ja viel machen, oder?
Ja, und Bills war ja wirklich ein Fan von Südseefrüchten. Ne? Also der war ja absolut davon überzeugt, dass die Früchte, die ganz viel Sonne getankt haben, für den Menschen sehr besonders sind.
Die Sonne weitergeben.
Es gab doch auch irgendwie so einen Naturheilkundler, der sich versteift hat auf eine bestimmte Frucht. Ich glaube, war das eine Banane oder so? Der hat dann wirklich gesagt, der Mensch kann sich ausschließlich von dieser einen Frucht ernähren. Shit, ich habe den Namen vergessen. Die hatten auch ein Fachwort dafür. Und dann sind die auch auf einer einsamen Insel irgendwie alle zusammen dahin gefahren und haben da dann gelebt, wie die Wilden sozusagen, in Anführungszeichen, also wie die Ureinwohner, wie man sich das vorgestellt hat, und haben nur von dieser einen Frucht gelebt. Sind natürlich auch krank geworden dann, weil es nicht geklappt hat. Sagt ihr das was? Mist, mir fällt es nicht ein.
Habe ich noch nie gehört.
Kokovoren, glaube ich. Genau, die Kokosnuss war das. Ich habe da mal einen Podcast drüber gehört, hier von Geschichten aus der Geschichte. Die haben da mal drüber gesprochen, über die Kokovoren. die nur Kokosnüsse essen. Naja, das nur am Rande. Aber anscheinend war man damals so wirklich so drauf, ja, irgendwie alles Heil liegt in dieser einen Frucht oder in diesen wenigen tropischen Früchten. Es geht ja in die Richtung.
Ja, da hätte ich vermutet, dass sie mit einer Banane weiterkommen oder länger leben, oder?
Ja, das hab ich auch mal gehört, ja. Aber würde ich nicht auf den Versuch drauf einkommen lassen.
Nee, besser nicht.
Ja, sehr cool.
Und wie lange genau ist die Bilz jetzt auf dem Markt?
Wir sind gestartet Anfang 2020. Okay, also für ein Produkt, das speziell für die Gastronomie ist, natürlich zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Das muss man natürlich leider dazu sagen. Wir sind total in die Pandemie reingeschlittert.
Okay.
Ja, natürlich. Ja, wie so viele in dem Bereich. Weil ich wollte jetzt fragen, ob man da irgendwie schon sehen kann, wie gut sich die entwickelt auch im Vergleich zu den anderen Getränken. Aber das ist ja im Moment überhaupt nicht repräsentativ sozusagen.
Nee, also das ist.
Das kann man gar nicht.
Wir haben da gute Listungen, sind aber natürlich weiterhin auch noch im Aufbau. Insbesondere im Getränkefachgroßhandel und für die Gastronomie.
Ja, und wenn ich jetzt die nicht im Internet bestellen würde, wo ich mich immer freue, dass es geht, aber würde ich die wo würde ich die finden? So, müsste ich da in Bio-Supermarkt oder wie ist das positioniert gedacht?
Im besten Falle schreibst du meinen Kollegen und Kolleginnen vom Social Media Team einfach eine E-Mail mit deiner Postleitzahl und dann suchen die dir das raus.
Ach so, nee, ich meine jetzt so, nee, von der geplanten Positionierung. Also soll das eher in die Bio-Ecke, aber eigentlich hast du schon gedacht, dass
eher in die Richtung Gastronomie
ist das gedacht, ne?
Ja, ja.
Genau.
Es ist ja auch jetzt, es ist so vom Geschmack und vom Produkt jetzt ja auch nicht hundertprozentig das, was vielleicht im Bio-Supermarkt oder im ganz klassischen Bio-Supermarkt zu finden wäre.
Ja.
Ja. Aber wenn ein Ökosiegel drauf ist, weiß ich nicht. Ja gut, ich bin aber auch nicht so die Zielgruppe da, glaube ich.
Ja, hier für Bild sind wir auf jeden Fall die Zielgruppe, geschmacklich.
Ja. Ja, voll cool, dass du die Zeit genommen hast für uns, Ina.
Sehr gerne.
Wolfram, wenn du noch eine Frage hast, dann...
Ja, ich hätte eher noch so private Fragen. Also wenn du jetzt mal hier, sagen wir mal, es hört jetzt keiner, aber was trinkst du denn privat gerne für Limonaden, wenn die von Sinalco gerade alle leer sind bei dir im Keller?
Also wenn die Limonade von Sinalco bei mir im Keller leer ist, habe ich hoffentlich noch einen Kasten Bils. Und wenn ich den auch nicht habe, dann trinke ich tatsächlich wirklich sehr gerne Mineralwasser.
Okay.
Ja, du bist, ist das eine, das ist nicht wirklich eine Ausbildung, oder doch? Also Wassersommeliere?
Das ist eine 9-tagige Ausbildung, die ich bei Dömen
gemacht habe. Ah ja, okay. Ja.
Okay. Und dann gibt es eine Prüfung, dass man so, also kann ja. Das jeder oder braucht man da auch eine gewisse geschmackliche Talentierung?
Du brauchst schon eine sensorisch, also sagen wir sensorisch muss man schon in der Lage sein, natürlich die Unterschiede wahrzunehmen und zu beschreiben.
Das ist schon interessant. Ein
spannender Beruf irgendwie, ja.
Da weiß ich nicht, ob ich das könnte. Also ich hatte einmal so ein Wasser, von dem habe ich gemerkt, dass es seifig schmeckt. So, aber ansonsten, ja, Unterschiede, ich kann sie ausmachen, ich kann aber oft nicht sagen, was mir besser oder schlechter gefällt. Also schlechter gefällt mir seifig. Da habe ich getrunken und da hatte sofort das Gefühl, nee, also hier, irgendwas stimmt hier nicht, aber das war denn in allen Flaschen so und dann gehörte das wohl einfach zum Wasser. Ja. Aber an vielen Stellen kann ich nicht sagen, ob mir das besser oder schlechter, ich habe es gerne, wenn es sprudelt, also so ganz ohne Sprudel ist nicht so mein Fall. Aber ich brauchte, glaube ich, schon sehr viel Übung, um verschiedene normale Wässer, die jetzt nichts ganz Auffälliges haben, irgendwie voneinander zu unterscheiden. Ich glaube, das.
Ja, wir haben da 3 Tage nichts anderes gemacht.
Okay.
Ja, Wahnsinn. Sehr cool.
Und man muss natürlich am Ball bleiben, ne? Also man muss immer wieder reinschmecken und vergleichen und dann einfach auch mal aufs Etikett schauen.
Ja.
Das aber ist schon wichtig.
Das Wasser spielt eine große Rolle. Das haben wir auch bei den Limonaden gemerkt, ne?
Auf jeden Fall.
Ja, also am extremsten war das, glaube ich, kennst du diese Marke Vielanker?
Nee,
von denen schon mal was gehört? Weil die, Jörn, da, du warst ja da sogar vor Ort, die sind ja in so einem naturbelassenen Gebiet, ne? Oder kann man Reservoir an der Elbe, genau.
Ja.
Und es ist einfach ein sehr, sehr gutes Wasser und das wirkt sich auch auf die Limonaden sehr aus.
Ja, also wir füllen ja alle unsere Limonaden ausschließlich mit natürlichem Mineralwasser.
Mhm, okay.
Also es ist
ja
bei uns.
Und auch alles dieselbe, ne, schon mehrere Quellen, oder?
Sind schon mehrere Quellen, ja.
Und zwar ist das die Region Duisburg, weil, also deine Geschäftsadresse ist ja Duisburg. Da wird das auch abgefüllt, oder?
Genau. Die Bils-Seele füllen wir aktuell bei einem Partnerunternehmen ab, die das für uns machen. Mhm. Das ist aber auch ein kleiner Familienbetrieb, der sehr nachhaltig agiert. Aber aktuell füllen wir es nicht in Duisburg ab, weil wir die Flaschenform nicht abfüllen können. Ne? Also das hat,
okay. Ach so.
Das ist ja immer sehr, sehr, sehr komplex. Also ihr seid herzlich eingeladen, wenn ihr in der Nähe seid, uns auch in Duisburg mal besuchen zu kommen.
Ja, wir sind ja eigentlich beide gar nicht so weit weg.
Nö, wir sind also von daher. Duisburg ist ungefähr in der Mitte, ne? Ja. Mit ein bisschen guten Willen in der Mitte. Für dich weiter, glaube ich, in dem Fall. Hier Düsseldorf, Duisburg, also meine Frau arbeitet in Oberhausen, da ist ja auch praktisch alles eins da.
Ja, das ist dann ja wirklich nur noch ein Katzensprung.
Ja.
Ja, cool.
Ja.
Kommen wir sicherlich
also mal da richtig. Können wir uns gerne vor Ort mal treffen, wenn ihr Lust habt.
Ja, da sind wir neugierig. Auf jeden Fall.
Nee, vor allen Dingen cool, dass du Zeit hattest und ich wusste tatsächlich vorher, also so wie du, war für mich auch gar nichts über Bils. Ich lasse mich ja da grundsätzlich einmal überraschen. Nur halt jetzt so eine halbe Stunde vor dem Podcast habe ich nochmal reingelesen und war echt baff, was da so hintersteckt. Und vor allen Dingen, was für ein altes Getränk, also was für eine alte Tradition diese Marke hat. Das finde ich immer saugeil. Also wir haben ja eine Folge über Schweizer Limos gemacht, da ist mir das zum ersten Mal auch begegnet, dass das so alles aus Ende 19. Jahrhundert kommt. Ne? Da denkst du, wow, okay, das ist, ja.
Also ich habe das tatsächlich oft gehabt, wenn ich irgendwo das Produkt vorgestellt habe, sei das jetzt intern bei der Vertriebsmannschaft oder auch bei externen Partnern, dass ich wirklich, ich habe die Geschichte erzählt und am Ende habe ich dann gesagt, und das Schöne ist, die Geschichte ist halt wahr, ne? Das haben wir uns nicht in der Marketingabteilung ausgedacht, ja, sondern genau, es stimmt, es war genau so und ich habe dieses Buch selber abgetippt.
Ja, also, demnächst ein Bildsmuseum in Duisburg oder in Detmold.
Ja. Ja, das ist so ein Limonadenmuseum gibt es, glaube ich, nicht, oder?
Also ich glaube, dass es in Radebeul, könnte ich mir schon vorstellen, dass es da eine Art Bildsmuseum gibt. Müsste ich mir auch nochmal nachlesen, könnte ich mir schon vorstellen. In Detmold ist die Nalco natürlich auch noch nach wie vor verwurzelt. Und bei uns in Duisburg, wo ja, also seit Mitte der 90er Jahre, ist die Marke Sinalco in Duisburg zu Hause, haben wir auf jeden Fall auch ein kleines, aber feines Museum mit historischen Gegenständen.
Cool, ja. Ja, dann würde ich sagen.
Ja, die Flaschen sind auch leer, ne?
Meine noch nicht, aber die sind heute mit Sicherheit leer, also in den nächsten 2 Stunden.
Dann lass es dir schmecken. Mir hat es auch super Spaß gemacht mit euch beiden.
Super, vielen Dank, ganz vielen Dank. Nochmal sorry hier für die technischen Probleme. Das ist, ist so über die Entfernung immer schwieriger, als wenn man direkt zusammensitzen würde, aber hat ja dann doch ganz gut geklappt.
Auf jeden Fall. Gut.
Jo, ganz vielen Dank.
Sehr gerne.
Tschüss, Ina.
Tschüss.
Macht es gut. Tschüss.